Montagsgespräch. Geschichte muss nicht langweilig sein und Geschichte kann spannend sein. Und eine der spannenden Geschichten erzählt ist Steffen Rassloff, Historiker und Autor. Und er hat ein Buch geschrieben, Geschichte der Stadt Erfurt, ganz frisch erschienen. Und jetzt ist er ganz frisch im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Rassloff.
Schönen guten Morgen, Herr Rose.
Wenn man so ein Buch hinter sich hat, ist wie ein Baby, oder? Was dann irgendwann da ist und wenn es das Licht der Welt erblickt, ist ein schönes Gefühl?
Das ist ein sehr schönes Gefühl. Obwohl ich jetzt schon mehrfacher Vater in diesem Sinne bin, ist es immer wieder herrlich, wenn die Post kommt und das Paket liegt und man macht auf und hat es zum ersten Mal in der Hand. Manchmal, meistens mit frohen Überraschungen, manchmal auch mit nicht ganz so frohen, wenn noch ein Fehler drin steht. Aber es ist wirklich eine schöne Sache.
Warum hat das, was Sie da in dem Buch gemacht haben, vorher noch keiner gemacht und ist auf die Idee gekommen, das so kompakt zusammenzufassen?
Ja, keiner kann man nicht sagen, aber die letzte Darstellung dieser Art geht in die 60er Jahre zurück. Woran es liegt, ja, Erfurt ist nun keine allzu große Stadt. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich mit Stadtgeschichte beschäftigen. Deswegen habe ich mich auch in der Pflicht gefühlt und wurde auch immer wieder von Geschichtsfreunden in Erfurt angestachelt, vor mir selbst hergetrieben und habe mir gesagt, ja, vor 2-3 Jahren, jetzt muss das endlich mal angegangen werden.
Wir sind ja angestachelt worden, mehr in die Stadthalle zu gehen, mehr rauszugehen, nicht nur in der Innenstadt zu bleiben. Das machen wir jetzt auch. Es gibt ein Projekt, das heißt Stadtfinden. Da gehen wir mit einem ausgebauten Radiocontainer in die Vorstädte und unsere erste Station wird die Krämpfer Vorstadt sein. Die Krämpfer Vorstadt ist, finde ich, ein spannendes Viertel und vielleicht auch ein unterschätztes Viertel. Finden Sie die Krämpfer Vorstadt auch spannend?
Also historisch gesehen auf jeden Fall, denn sie ist eines der ersten Stadtviertel, das nach der Entfestigung Erfurts im späten 19. Jahrhundert entstanden ist. Ja, die Erfurter Stadtgeschichte hat sich ja über Jahrhunderte immer nur innerhalb unseres heutigen historischen Altstadtgebietes entwickeln können, durch zwei Stadtmauerringe. Und erst mit der Reichsgründung von 1871 und der Aufhebung der Festungsfunktion konnte sie sich überhaupt ins Umland entwickeln.
Aha, das war also, es gab physische Grenzen, genau. und da ging keine Expansion.
Das gesamte 19. Jahrhundert, die Preußen sind ja bekannt für ihre Genauigkeit. Es war strikt verboten, auch nur einen kleinen Holzschuppen im Vorfeld der Stadt zu errichten. Das heißt, wir hatten nur Feld, flaches Land, Rasen rund um die Stadt bis in die 1880er Jahre. Und erst dann konnten sich im Norden Ilversgehofen, die Krämpfer Vorstadt, auch im Süden, das Dichterviertel, die gehen alle ins späte 19. Jahrhundert zurück. Das sind die frühesten Stadterweiterungen über die Altstadt hinaus.
Also relativ junge Stadtgebiete, kann man sagen?
Das sind, ja, auf jeden Fall. Ja. Also es gab außerhalb, die ersten Besiedlungen waren der alte Ortskern von Ilversgehofen, die heutigen Dörfer, Stotternheim, Kerbsleben. Dazwischen gab es nichts, nur Natur.
Nur Natur. Und jetzt wohnen Menschen, leben Menschen, arbeiten nicht so viel in der Krämpfer Vorstadt, aber vor allen Dingen sind das natürlich Wohngebiete.
Es sind Wohngebiete, es ist ein klassisches Gründerzeit-Stadterweiterungsgebiet mit den typischen Mietshäusern, wie man sie kennt, wie man sie auch in Erfurt Nord kennt, wie sie in diesen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden sind. Aber es ist auch, oder war, muss man ja mittlerweile sagen, ein Mischgebiet, denn typisch, es ist auch geprägt von jetzt ehemaligen Industriegebäuden. Also das markanteste auf jeden Fall die Malzfabrik Wolf, die in das Jahr 1885 zurückgeht. Also genau in diese Zeit, als sich dieses Stadtgebiet entwickelt hat. Und ja, es ist eine große Brache, da wird man noch viel drüber diskutieren können. Was macht man mit diesem alten Malzwerk im Herzen der Krämpfer Vorstadt?
Das werden wir mal besprechen. Das sind ja schöne Gebäude, alte Gebäude. Das Haus der Volkssolidarität in der Thälmannstraße gehört auch noch mit dazu. Wir haben in der Raiffeisenstraße ein schönes Gebäude. Wir haben die medizinische Fachschule am Leipziger Platz. Das Hanseviertel ist ja auch eigentlich ein tolles Ding, oder?
Das Hanseviertel, das geht nun in eine spätere Entwicklungsphase in die 1920er Jahre über und es ist das Musterbeispiel für Bauhaus. Ja, es wird immer wieder von Weimar und Bauhaus geredet, in unserem, ja, die alte Erfurt, in unserem Vorort im Osten. Und zu Recht, dort ist diese Idee entstanden. Modernes, schnörkelloses Bauen, klare Fassaden, wie sie heute ja große Teile der Stadt prägen. Aber Erfurt hat hier Pionierarbeit geleistet. In Weimar findet man keine komplexen Stadtviertel im Bauhaus-Bauweise. Im Hanseviertel gibt es das.
Das heißt, da ist wirklich ein komplexes Wohngebiet, dieses Hanseviertel. Hanseviertel, weil die Straßen dann...
Die wurden nach Hansestädten benannt. Also es ist die klassische Erweiterung. Der ältere Teil der Krämpfer Vorstadt im Süden, das war das sogenannte Feldherrenviertel in der Entstehungszeit. Das lässt sich heute kaum noch nachvollziehen, denn ursprünglich waren die Straßen dort nach großen preußischen Generälen und Feldherren benannt. Also die heutige Thälmannstraße war die Moltkestraße nach Helmut von Moltke, dem großen Generalfeldmarschall. Die Liebknechtstraße war die Rohnstraße. nach dem preußischen Kriegsminister benannt und nach 1945 hat das nicht mehr ins Geschichtsbild gepasst hierzulande und dann traten dann an die Stelle der Generäle die Arbeiterbewegten und die Begründer der Arbeiterbewegung. Und das nördliche Erweiterungsgebiet, das dann später in den 1920er und 30er Jahren entstanden ist, dort hat man an die Hansestädte angeknüpft, weil Erfurt früher auch mal eine Hansestadt war. Das wissen ja auch nicht
alle. Wie bitte?
Erfurt war mal eine Hansestadt, also Hansestadt, dann stellt man sich mal Lübeck, Hamburg, Bremen vor. Nein, die Hanse hat natürlich auch weit ins Binnenland gegriffen und Erfurt war einige Jahrhunderte lang eine der südlichsten Hansestädte, hat dem Hanseverbund angehört.
Das müssen Sie jetzt erklären. Der Hanseverbund hatte welche Funktion?
Die Hanse war ein Verbund von Handelsstädten. Es war im Wesentlichen, ja, muss man sagen, Handelsprotektionismus. Ein Verbund, also die großen führenden Städte natürlich oben an der Nordsee und Ostsee. Lübeck war sowas wie die Hauptstadt der Hanse. Aber man hat sich bemüht, auch ins Binnenland Handelskontakte aufzubauen. Und Erfurt war im Mittelalter einer der größten und bedeutendsten Handelsstädte im Herzen des Reiches. Und man hat natürlich in alle Richtungen Kontakte geknüpft. Und unter anderem durch den Beitritt zur Hanse hat man auch hier seine Handelsposition gefestigt.
Da kommen wir vielleicht gleich zu dem Namen, warum diese Krämpfervorstadt Krämpfervorstadt heißt. Hat das was mit den Krämern, mit den Handel, mit den Händlern zu tun?
Ja, das ist wie bei vielen rätselhaften Namen. Man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es ist naheliegend, weil lange Zeit, es gibt ja bis heute keine Kirche in der Krämpfervorstadt, zuständig für dieses Gebiet war die Kaufmannskirche. Ja, und Kaufmänner nannte man auch Krämer, Krämpfer, also verschiedene Schreibweisen. Und vermutlich oder mit relativer Sicherheit leitet sich das Ganze von den Krämern, den Krämpfern her. Es gab das Krämpfertor. Das ist sozusagen der historische Fakt. Und über dieses Krämpfertor hinaus, das etwa im heutigen Bereich der Stauffenbergallee stand und der heutige Flutgraben ist so der ehemalige Wallgraben der alten Stadtmauer. Und alles, was darüber hinausging, war dann die Krämpfervorstadt. Die Krämervorstadt, könnte man auch sagen.
Kommen wir zurück mal zum Hanseviertel und zum Bauhausviertel. Das ist prägend gewesen und eines der wenigen Gebiete in der Zeit, die zusammenhängendes Wohngebiet ergaben. Eigentlich müsste man sagen, das ist eigentlich ein großflächiges Museum für Bauhausinteressierte, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben das 2009 im großen Bauhausjahr ja auch in einer Ausstellung im Stadtmuseum versucht deutlich zu machen. Es gibt auch in der Innenstadt am Anger, ja, wir denken an die Sparkasse, an die ehemalige Bulliklinik Mitte, gleich neben dem großen Warenhaus, gibt es vereinzelte Gebäude im Bauhausstil, aber so kompakt, wirklich ganze Straßenzüge, ganze Quartiere, das ist schon relativ selten und in Thüringen ohnehin einmalig. Ja, also auch im Vergleich wieder mit Weimar.
Wenn man sich da mal auf die Suche begibt, sollte man einfach nach den Namen suchen, die nach Hansestädten benannt sind. Also Oldenburger Straße, Emdener Straße, Rostocker Straße, genau. Das sind so die...
Die berühmte Altonaer Straße, wo sich heute die Fachhochschule befindet. Altona, so kleine Randgeschichte, war zu der Zeit noch eine unabhängige Stadt und gehörte nicht zu Hamburg, war preußisch.
Ah, ja, also das ist für Menschen, die sich für Architektur interessieren, eigentlich ein Mekka.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und glücklicherweise hat sich dieses Viertel auch unverstellt erhalten. Beziehungsweise man hat vor allen Dingen in den letzten zwei Jahrzehnten da viel saniert und auch den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Also wer Bauhaus, Architektur, auch mit dem sozialen Ansatz, ja, für auch den kleinen Mann bezahlbaren Wohnraum, modernen Wohnraum zu schaffen, wer das mal live erleben will, der muss nicht unbedingt nach Weimar oder Dessau fahren, sondern der sollte ruhig nach Erfurt kommen.
Also in die Straßenbahn steigen, Hanseplatz aussteigen und dann sich mal auf die Suche begeben mit dem Fotoapparat und mal auf Spurensuche.
Genau.
Machen Sie das auch manchmal, dass Sie, Sie kennen Erfurt wie Ihre Westen, Tasche, obwohl sie keine Weste anhaben, gehen sie manchmal auch durch die Straßen und gucken als Historiker oder haben sie das alles in ihrem fotografischen Gedächtnis?
Nein, also es ist ganz spannend, ohnehin, weil sich Erfurt ja ständig wandelt und die Krämpfervorstadt ist da ja ein Musterbeispiel für, also was sich da allein in den letzten 20 Jahren an teilweise Sanierung, also größtenteils positiv, in einigen Bereichen leider auch durch Leerstand, durch den Verfall eben von Industrie, ehemaligen Industrieflächen, also es ändert sich ständig was, also eine Stadt ist ja ein lebendiger Kosmos und da ist immer was in Bewegung und auch als Historiker geht man immer mit offenem Auge durch die Stadt. Beispielsweise für die Presse bin ich an einer, jetzt schon bei Beitrag 65, glaube ich, angelangten Reihe Denkmale in Erfurt und ja, irgendwann gehen einen so die Klassiker, das Luther-Denkmal und Co. aus und dann ist man auf der Suche, ja, was ist hier noch ein Denkmal und man findet immer wieder was. Das ist faszinierend.
Ist denn die Malzfabrik ein Denkmal, die ehemalige?
Sie ist auf jeden Fall ein Baudenkmal. Also das in jedem Falle. Also das kann man sagen, denn sie geht zwar ins Jahr 1885 zurück ursprünglich, aber sie wurde später dann auch im Bauhausgeist erweitert. Ja, also wenn man sich die Architektur mal genauer anschaut, da ist viel Modernes dran.
Der Zughafen, der Güterbahnhof, gehört ja eigentlich noch zur Krämpfervorstadt?
Er ist die südliche Abgrenzung der Krempfer Vorstadt und das macht, wenn wir mal nicht nur über das Schöne reden, auch ein bisschen die Krux dieses Stadtteiles aus, denn er ist relativ stark vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzt. Also wir haben im Süden den Güterbahnhof, das ist nicht unbedingt die allerschönste Nachbarschaft. Wir haben sozusagen anstelle der ehemaligen Stadtmauer haben wir heute die Stauffenbergallee und den Flutgraben, das ist ja auch eine städtebauliche Barriere. Und im Osten haben wir dann die Gewerbegebiete, ja, das ehemalige Gaswerk und große Industriebrachen. Also der Stadtteil ist auch umgeben von einigen nicht ganz so schönen Dingen, aber ist trotz allem natürlich spannend.
Und ein bisschen zerklüftet, habe ich das Gefühl, dass er nicht ganz so homogen ist?
Ja, das liegt natürlich an der Entstehung. Der älteste Teil, das ehemalige Feldherrnviertel, geht ins späte 19. Jahrhundert zurück. Dann haben wir das Hanseviertel, wir haben die Leipziger Straße. Dann sozusagen der jüngste Teil ist die Ringelberg-Siedlung, die also zumindest verwaltungstechnisch auch mit zur Krempfer Vorstadt gehört heute.
Aber nicht, oder? Also diese neue Ringelberg-Siedlung, das ist ja eine reine Wohnsiedlung. Es gibt ja noch die alten Häuser, die dann auch noch dazugehören?
Ja, also der alte Ringelberg geht auch so, das ist so diese typische Gartenstadtbewegung, geht ins frühe 20. Jahrhundert zurück und der heutige, was wir heute mit Ringelberg verbinden, diese riesige Eigenheimsiedlung mit über 4000 Einwohnern mittlerweile, die geht natürlich erst in die Zeit nach der Wende zurück.
Gartenstadtbewegung, was ist das?
Das war eine Möglichkeit, also man hat vor allen Dingen, die Ideen gehen schon in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück, so zu diesen typischen Gründerzeitvierteln, wie wir sie mit der Krempferstadt haben. Ja, diese 4-5-geschossigen Straßenfluchten, Backsteinbauten, enge Hinterhöfe, am besten überall noch einen kleinen Handwerksbetrieb rein mit Krach. Eine der Gegenbewegungen sozusagen von modernen, sozial orientierten Architekten und Politikern war der, auch dem kleinen Mann, also nicht nur die reichen Leute in Erfurt Süd in ihren Villen, sondern auch dem kleinen Mann am Stadtrand ein gesundes Lebensumfeld zu schaffen. Also kleine, relativ anspruchslose Häuschen, oft nur eingeschossig mit einem kleinen Garten drumherum. Und davon haben wir in Erfurt viele. Die Tiergartensiedlung im Norden, wir haben am Peterborn Richtung Flughafen. Also rund um die Stadt gibt es solche kleinen Eigenheimsiedlungen aus dieser Zeit. Und eine davon ist der Alte Ringelberg.
Eine Gartenbaubewegung, das war eine richtige so eine...
Ja, Gartenstadt nannte sie. Also man wollte am Rand der Städte sozusagen als Gegenstück, als Gegenbewegung zu diesen gründerzeitlichen, also denken wir an Zille, so extrem wie in Berlin ist es in Erfurt natürlich nicht, aber es ist natürlich schon was anderes, ob ich in der Krempfer Vorstadt in so einer Straßenflucht wohne oder mein kleines Häuschen am Ringelberg habe. Ja, und das war sozusagen der Gegenentwurf, das meint Gartenstadtbewegung.
Ähnlich ist es ja jetzt auch mit den neuen Ringelberg-Siedlungen, da ist ja auch, da kann man ganz gut wohnen, hockt zwar auch aufeinander, aber man hat noch die Stadtnähe und auch die Anbindung mit der Straßenbahn, das ist dann schon für viele attraktiv.
Das ist ein großer Vorteil natürlich. Also man verbindet sozusagen die Vorteile des Landes, des Dorfes, das eigene Häuschen mit Grün. Gleichzeitig ist man in einer Viertelstunde mitten in der Stadt, ist im öffentlichen Nahverkehr angebunden. Das ist schon eine schöne Sache.
Wir wollten noch über die ehemalige Malzfabrik Wolf reden in der Idorfstraße. Ist das eine Wunde? Ist das oder sagen Sie, ist ja ganz schön, ist ein Baudenkmal, kann man mal gucken, wie es war? Oder muss da was passieren?
Ja, es gibt Leute, die finden natürlich solche Industriebrachen spannend. Also so seit unseren berühmten 68ern hat man ja klassischerweise immer alte Schlachthöfe, alte Heizwerke und ähnliche Gebäude dann zu Kulturzentren umfunktioniert. Das wäre natürlich eine schöne Perspektive, nur fürchte ich, dass da im Moment nicht die Zeiten danach sind. Also sprich, das Kulturzentrum Malzwerk, das sehe ich nicht in näherer Zukunft, aber es ist natürlich, man muss es als Chance begreifen. Natürlich ist es schade, dass dieses Gebäude jetzt schon seit über 10 Jahren leer steht, weil man die gesamte Malzproduktion in Erfurt nach Erfurt Nord an den Nordbahnhof verlegt hat. Dort haben wir heute einen der größten Malzhersteller in Deutschland. Ja, das ist das große Malzwerk. Und einer dieser beiden Standorte war einst eben dieses Malzwerk in der Thälmannstraße. Es ist auch richtig, ich denke auch sinnvoll, dass dieses Malzwerk mitten in einem Wohngebiet stillgelegt wurde. Also sozusagen, dass das jetzt eine Schande oder die Treuhand oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, ist sicher falsch. Man muss einfach überlegen, was zukünftig mit diesem interessanten Gebäude gemacht werden kann.
Dass die Malzproduktion ist jetzt fürs Bier wichtig gewesen und oder wie seit wann läuft diese Produktion da in Erfurt?
Für verschiedene Dinge. Natürlich der Hauptabnehmer war immer die Brauereiindustrie. Erfurt hatte ja im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 5 oder 6 große Brauereien. Heute beliefert das Erfurter Malzwerk im Norden, ja, am Nordbahnhof, Brauereien in ganz Deutschland und in Europa. Da stehen tschechische, polnische, belgische große Fahrzeuge vor der Tür regelmäßig. Also es ist wirklich, das ist vielen Erfurtern auch so nicht bewusst, einer der größten Lieferanten für die Brauereiindustrie in Mitteleuropa. Und das von der Thälmannstraße aus wäre sicher nicht schön gewesen für die Anlieger.
Ein schönes Gebäude, Kultur wäre eine Sache. Kommen wir mal zu dem Haus der Volkssolidarität in der Thälmannstraße. Das kann man ja noch sehen, da tut sich jetzt auch was. Wie ist es die Geschichte dieses Hauses? Für die Spätgeborenen, was war die Volkssolidarität und wieso gab es ein Haus der Volkssolidarität?
Ja, also das ist auch so ein typisches Gründerzeitgebäude, hatte verschiedene Nutzungen und nach 1945 hat sich dort die ja bis heute existierende Volkssolidarität eingemietet. Die Volkssolidarität, ja, wie soll man es umschreiben? Es war ein Sozialverband, modern gesprochen, in der DDR, ein monopolartiger Sozialverband, der sich um alle Belange, ja, ältere Menschen hat, Altenheime betrieben, ja, Altentreffs und was heute auch noch das Aufgabenfeld der Volkssolidarität ist. Beispielsweise am Ringelberg gibt es ein Zentrum der Volkssolidarität und das war die Zentrale hier in Erfurt, also so ein städtischer, halbstaatlicher Verband.
Und mit dem Gebäude passiert jetzt hoffentlich auch was?
Es ist bereits saniert. Welche konkrete Nutzung, weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist schon weitgehend oder fast fertig saniert. Also hier ist große Hoffnung.
Die medizinische Fachschule, Mädchenschule war das, glaube ich mal, wo es so um hauswirtschaftliche Geschichten ging, auch eigentlich ein klasse Gebäude.
Ja, ja, man müsste natürlich wie beim einen oder anderen Gebäude schon auch hier nochmal wieder an die Fassade, aber ja, dieses Gebäude ist schon interessant und eine Fachschule, dort werden unter anderem, also auch meine heutige Frau, damalige Schwester und Schülerin, habe ich in der Nähe kennengelernt, sie hat dort 3 Jahre lang studiert als Krankenschwester, also es ist im Wesentlichen eine Krankenschwesternausbildung, eine Ausbildungsstätte für Berufe im Sozialwesen, also auch schon zu DDR-Zeiten gewesen und damit auch ein wichtiger Bildungsstandort in Erfurt natürlich.
Am Leipziger Platz. Ja, was ist noch erwähnenswert in der Krempfer Vorstadt? Diese ehemalige Eisenbahnlinie, gehört die eigentlich auch noch mit dazu, diese kleine Industriebahn?
Die Industriebahn, die erinnert natürlich an die Geschichte als Industrieviertel, ganz klar. Ja, also wir haben es schon angesprochen, das ehemalige Gaswerk, ganz wichtig für Erfurt früher. Wir haben Riesenbetriebe gehabt, nicht nur das Malzwerk, auch andere Industrieunternehmen. Aber das ist Geschichte, genauso wie diese Bahn. Also da ist mir nicht bekannt, dass man die irgendwie erhalten will oder wieder reaktivieren. Aber wenn wir beim Bildungswesen sind, natürlich angesprochen haben, muss man zumindest auch mal die Fachhochschule. Ja, sie ist natürlich das Aushängeschild in der Krempfer Vorstadt und auch nicht zuletzt ein wichtiger Bevölkerungsfaktor, denn diese Fachhochschule drückt natürlich auch den Altersdurchschnitt deutlich nach unten. Ja. Also die Erfurter Fachhochschule hat über 5000 Studenten und nicht wenige von denen studieren nicht nur dort, sondern leben auch im Umfeld.
Ja, die Bevölkerungsstruktur in der Krempfer Vorstadt ist demografisch günstig, wie man sagen würde. Also die 20- bis 30-Jährigen stellen die größte Bevölkerungsgruppe. Das hat sicher auch damit zu tun.
Das geht ein Stück weit sicher auch der Ringelberg, viele junge Familien, die sich dort ihr Häuschen gebaut haben, aber natürlich auch eine ganze Reihe Studenten, die da in der Altonaerstraße und in ihrem Umfeld wohnen.
Der Ausländeranteil ist auch relativ hoch. Befrage, wie man Ausländer jetzt definiert, aber so ist, sagt die Statistik zumindest, was ja auch positiv ist und den Stadtteil belebt, 4,7% im Vergleich zum Durchschnitt, 3,3 ist es relativ hoch.
Es ist relativ hoch, aber verteilt sich. Ja. Also was ja immer nicht günstig auch für die Integration ist, ist so dieses unschöne Wort der Ghettobildung, dass wir in anderen Stadtteilen, beispielsweise in den Plattenbaugebieten haben, wo es eben dann das, ja, in Anführungszeichen sogenannte Russenviertel gibt, wo eben die Leute sich auch von sich selbst heraus so ein Stückchenweise ghettoisieren. Ich glaube, da ist eine sehr gesunde Struktur in der Krempfer Vorstadt.
Das macht Spaß, es ist schön. Woher kommt das Wort Kalkreise eigentlich?
Kalkreise, ja, jetzt haben sie den Historiker auf den wunden Punkt erwischt.
Ich wundere mich eh schon immer, dass Sie immer auf alles eine Antwort haben, weil Sie haben ja kein Manuskript und nichts, Sie haben es alles im Kopf, aber es gibt doch noch manchmal Momente, wo Sie nachgucken müssen.
Es gibt Punkte, genau, und die Kalkreise gehört dazu. Natürlich hat das sicher was damit zu tun. Ich hatte es gesagt, das war über Jahrhunderte landwirtschaftlich genutztes Umfeld der Stadt und es hat mit Sicherheit etwas damit zu tun, vielleicht auch mit der Bodenbeschaffenheit, solche Flurnamen. Es ist ja ein alter Flurname. Es ist ja kein moderner städtischer Name, es ist ja kein Fürst und kein Vertreter der Arbeiterbewegung, sondern es ist natürlich irgendwo ein topografischer Anhaltspunkt und es wird was mit der Bodenbeschaffenheit zu tun haben.
Ja, aber das ist wieder ein Grund, dass Sie nochmal wiederkommen und das ergänzen, wenn Sie uns im Container besuchen. Dann werden wir mal vielleicht nochmal eine zweite Runde machen. Sie begutachten unseren kleinen Container, mit dem wir vielleicht auch Stadtgeschichte schreiben und dann werden wir nochmal über die Kalkreise reden. Dieses Gebiet, Krempfer Vorstadt, hat das für Sie eine Perspektive als Wohngebiet? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das müsste man in Zukunft noch entwickeln, dass es ja, mehr Stadtteilkultur gibt zum Beispiel? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da müsste stadtentwicklungstechnisch noch was passieren?
Also ich denke, die Krempfer Vorstadt ist schon sehr weit vorangekommen. Es gab da seit einigen Jahren gibt es ja oder gab es dieses Urban-Projekt, wo man wirklich dieses Stadtgebiet nicht nur klassisch, man hat nicht nur die Bordsteine angestrichen und die Häuser verteilt, sondern man hat einiges für dieses Wohngebiet geschaffen. Und ich weiß das auch aus dem eigenen Umfeld, es wird als Wohngebiet durchaus attraktiver. Ja. Also einige Straßenzüge, gerade so im klassischen Kern der Krempfer Vorstadt, die sehen mittlerweile sehr schön aus, rund um den Hanseplatz, die Altonaer Straße. Also da ist viel passiert, da ist fast alles saniert, es gibt kaum noch Leerstand und das ist ja immer so ein Gradmesser für die Beliebtheit von einem Stadtgebiet. Und ich glaube, da ist die Krempfer Vorstadt schon ziemlich weit vorangeschritten. Und wenn man dann auch noch diesen ja, angesprochenen Missständen, ja, wenn man die Industriebrachen ringsrum noch in den Griff bekommt, dann hat dieser Stadtteil mit Sicherheit Zukunft.
Wie kann man die Krempfer Vorstadt politisch einordnen? 15.000 Einwohner, wie wählen die denn so?
Ja, sie wählen, wie soll man das formulieren, relativ durchschnittlich. Ja, also es ist weder eine ausgesprochene linke Hochburg noch eine ausgesprochen konservative Hochburg, vielleicht so ein bisschen links der Mitte orientiert, aber doch, ja, dort kommen alle Parteien zum Zuge.
Das war nicht immer so in der Nazi-Zeit. Könnte man sagen, dass es eine Nazi-Hochburg war?
Auf jeden Fall, es war, ich glaube, kann man sehr konkret sagen, die Nazi-Hochburg überhaupt. Das liegt daran, wir haben vorhin davon gesprochen, es war ein Stück weit ein Stadtteil des kleinen Mannes. Ja, es war kein Villenviertel, hier haben nicht die Großbürger gelebt, aber es war auch kein klassisches Arbeiterviertel wie Erfurt Nord. Sondern es war, ja, es klingt ein bisschen abwertend, aber sozial gesehen kleinbürgerlich orientiert. Sprich, im Hanseviertel oder auch in der alten Krempfer Vorstadt haben Kleinbürger gelebt, kleine Angestellte, Handwerker, fast jeder Hinterhof hat einen kleinen Handwerksbetrieb, es gab den Bäcker, den Kneiper und so weiter. Und diese kleinbürgerlichen Schichten sind natürlich nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik durch Inflation, durch Weltwirtschaftskrise in ihrer sozialen Stellung, so haben sie sich selber auch verstanden, über der Arbeiterklasse. Ja, also zwar keine Großbürger, keine Honoration, aber man war schon sehr selbstbewusst und hat gesagt, ja, also wir sind doch keine Arbeiter. Man hat sie auch die Stehkragenproletarier genannt, weil sie eben sich nicht schmutzig gemacht haben. Und diese Schichten, die haben jetzt, sind eben wirklich sozial unter die Räder gekommen und haben sich orientiert und sind dann verhängnisvollerweise eben zu einem großen Teil bei den Nazis gelandet. Und es gibt dann 1932 ein Rekordwahlverhalten von über 60% für die NSDAP in der Krempfer Vorstadt, während gleichzeitig beispielsweise in Erfurt Nord in der Salinenstraße die beiden Arbeiterparteien, die SPD und die KPD, immer noch über 80% geholt haben. Also ein extremer Unterschied.
Das heißt, die NSDAP wurde in Nord nur mit 15% gewählt und in der Krempfer Vorstadt fast 65%.
Genau. Also die absolute Hochburg.
Das ist immer schwierig, Stadtteile politisch einzuordnen. Heutzutage würde ich sagen, ist das sozusagen eher gemischt und...
Ja, naja, es liegt daran, so diese klassischen politischen Milieus gibt es nicht mehr. Also bis in die DDR-Zeit, bis ins 20. Jahrhundert hinein war, ja, die Arbeitervorstadt im Norden, da hat man naturgemäß von der Wiege bis zur Bahre war man ins Arbeitermilieu integriert, vom Kindergarten, vom Arbeiterkindergarten bis zur Arbeitersterbekasse. Und da hat man einfach SPD gewählt oder KPD, Punkt. Ja, da kam gar nichts anderes in Frage, auch 1932 nicht. Und die Kleinbürger haben klassisch eben früher ja die konservativen oder liberalen Parteien der Kaiserzeit gewählt. Und als die ihre Stellung nicht mehr sichern konnten, aus deren Augen, hat man eben dann gemeint, jetzt reißt die NSDAP.
Was glauben Sie, wie die Zukunft von Stadtgebieten, von Stadtteilen wird? Wird sich sowas wie Kiez, kleine Strukturen, wird sich das wieder etablieren, dass man wieder näher zusammenrückt, gerade in schwereren Zeiten? Oder zerfasert sich das eher, dass es zu einem Großraumstadtgebiet wird?
Also ich denke, der Wunsch der Menschen, also wenn man zugrunde legt, was wollen die Leute, dann geht der Trend wieder dahin. Ja, also so diese Zukunftsperspektiven der 70er, 80er Jahre, die eben bis in die Bauhauszeit zurückgehen, ja, alles muss praktisch sein, großräumig, riesige Häuser, was dann gipfelt. Also im Grunde unsere Plattenbaugebiete der DDR-Zeit sind ja auch eine Weiterentwicklung der Bauhausgedanken. Also es gibt Pläne der 20er Jahre, das haben wir auch seinerzeit mal im Stadtmuseum ausgestellt, die erinnern extrem an unsere Plattenbaugebiete. Also 11 Geschosser, 16 Geschosser, das hat man in den 20er Jahren schon geplant. Und diese sehr großteiligen Gebiete, die die gehen wieder zurück. Die Menschen wollen lieber wieder in der Innenstadt leben, in der Altstadt, aber auch in den Gründerzeitvierteln, weil es kleinteiliger ist, weil es gemütlicher ist, weil man näher am Menschen ist. Man hat die Kneipe um die Ecke. Man kennt sich besser als in den recht anonymen Vorstädten. Und ja, der Trend geht aus meiner Sicht ganz klar wieder dahin.
Das heißt, ein kleines, überschaubares Wohngebiet, wo ich die Leute kenne, wo ich auch kleine Strukturen habe, nicht nur Kultur, auch zum Einkaufen, wo ich keine weiten Wege habe, das wäre sozusagen die Zukunft von Stadt?
Ich denke schon. Ja. Also natürlich immer bei Stärkung der eigentlichen Innenstadt in Erfurt, also der Altstadt, das wird und soll natürlich auch das kulturelle und soziale Herz einer Stadt bleiben. Aber da, wo die Menschen leben und gerade in Großstädten, wird dieser Trend hin zu mehr Lebensqualität auch in den Stadtteilen und Vorstädten, ich denke, das ist ein klarer Trend.
Das heißt, das Clubhaus der Energiearbeiter könnte man dann wieder beleben. Das ist ja ein wunderschöner Saal. Das ist ja auch fast ein Museum.
Ja, da haben wir wieder das alte Problem. Es kommt auf die Initiativen an. Wer macht sowas? Also die Stadt ist mit sowas mit Sicherheit finanziell überfordert. Sozusagen die Zeiten, wo wir ein Museum nach dem anderen aufgemacht haben und wo, wie in den 70er, 80er Jahren, sowohl in der DDR wie in der Bundesrepublik, ja, neue Kulturhäuser, neue Theater, das ist vorbei. Aber es gibt eben auch Beispiele dafür, wie sowas von unten aus Bürgerhand betrieben werden kann. Ja, also das, und das könnte ich mir auch für die Krempfer Vorstadt vorstellen.
Also mehr Eigeninitiative, dass Leute auch ihre Geschicke in die Hand nehmen. Man muss sie natürlich dann auch machen lassen.
Ja, sicher. Also ich denke da etwa an den Stadtgarten. Ja, also früher ein staatliches Unternehmen. Also es war eine große, dort wurden Jugendweihen gefeiert, diverse Dinge. Nach der Wende hat das jemand in die Hand genommen, Privatinitiative von jungen Leuten. Sowas kann ich mir auch für die Krempfer Vorstadt vorstellen.
Mal sehen, ob ich Sie jetzt nochmal an einem Punkt erwische, wo Sie mir keine Antwort geben können. Das kommt in den letzten Jahren, in denen wir Gespräche geführt haben, ganz selten vor. Als einmal ist es vorgekommen. Vielleicht schaffe ich es noch ein zweites Mal. Kommen wir mal zu den Straßennamen. Da entdecke ich ja viele Widerstandskämpfer, also Kommunisten, Sozialdemokraten. Hat das was mit dem Wohngebiet zu tun oder ist das...
Man könnte natürlich auf den ersten Blick sagen, das ist so ein klassisches Arbeiterviertel. Wir haben ja festgestellt, war es gar nicht, sieht nur so aus. Ja, also schon Täuschung Nummer eins. Täuschung Nummer zwei, das ist sehr viel jünger als die Krempferstadt selbst. Die Krempferstadt selbst, haben wir vorhin schon mal von gesprochen, ist gegründet worden als das sogenannte Feldherrenviertel. Das heißt, nahezu alle Straßennamen waren nach preußischen Generälen oder bedeutenden Feldherren benannt. Die wichtigsten Moltke, Rohn, Grohlmann, ja auch Müffling, der was mit Erfurt zu tun hat. Und nach 1945 waren preußische Generäle nicht mehr die Lieblingsfiguren in der DDR-Geschichtsschreibung. Also hat man kurzerhand schon in den 40er Jahren vor Gründung der DDR die meisten Straßennamen ausgetauscht. Und was war naheliegend? Man hat natürlich kommunistische Leitfiguren genommen, Teddy Thälmann. Also die Hauptstraßen natürlich nach den ganz großen. Ja, Thälmann, Karl Liebknecht, der große Märtyrer der jungen KPD, trat an die Stelle von Rohn, dem preußischen Kriegsminister. Also das ist symbolisch dafür. Aber auch dann unsere Erfurter Kommunistischen Widerstandkämpfer, also die Müfflingstraße, Karl von Müffling, ein preußischer General, der hier in Erfurt auch gelebt und gewirkt hat. Er musste eben weichen dann unserem Dr. Theodor Neubauer, unserem kommunistischen Widerstandskämpfer und Lehrer aus Erfurt. Also das ist typisch für diesen Bereich. Man hat die preußischen Generäle gegen die kommunistischen oder gegen die Vertreter der Arbeiterbewegung ausgetauscht.
Ironie des Schicksals, in einer Nazi-Hochburg, wo die NSDAP 65% bekommen hat, bekommen dann die Straßennamen nach Widerstandskämpfern benannt.
Ja, das ist die Ironie der Geschichte. Ja. Weil die Nazis haben natürlich auch in anderen Stadtteilen, denken wir an unsere Magdeburger Allee, die ja früher mal Magdeburger Straße hieß, die dann lange Zeit Karl-Marx-Allee hieß, hätte vielleicht noch am ehesten gepasst zum Norden der Stadt. Ja, die hieß zwischendurch auch mal Horst-Wessel-Allee. Ja. Also Straßennamen sind ein Thema für sich, aus dem man auch viel Stadtgeschichte ablesen kann.
Da gibt es ja immer wieder den Streit, die alten Straßennamen zurück. Das ist aber auch natürlich Quatsch, weil die alten Straßennamen sind ja oftmals auch ersetzt worden. Das heißt, es ist immer ein Bild der Geschichte, Straßennamen, weil da gibt es auch immer Streit, der auch sehr emotional ist.
Ich denke, man muss differenzieren. Es gibt natürlich typisch politische Straßennamen, die auch schon vor 1945, also über die Adolf-Hitler-Straße, sprich die Bahnhofstraße, hat natürlich niemand diskutiert, dass die nach 1945 wieder zur Bahnhofstraße wurde. Es ist natürlich, man kann streiten, dass die Leninstraße wieder zur Johannesstraße wurde nach 1990. denke ich, unstrittig. Also es, wenn es ein historischer Straßenname ist wie die Erfurter Johannesstraße, wenn man die zu DDR-Zeiten als zur Leninstraße umgewidmet hat, dann war das auch für mich persönlich als Historiker völlig klar, das muss wieder die Johannesstraße werden. Strittig ist beispielsweise unser Karl-Marx-Platz, auf dem mal ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal stand und der bis 1945 oder 46 eben Kaiserplatz hieß. Ja, was machen wir mit dem Karl-Marx? Ein Karl-Marx mitten in der Stadt. Karl-Marx ist nun bei vielen auch Politikern nicht mehr so wohl gelitten. Brauchen wir den jetzt noch an so einer prominenten Stelle? Also über die Friedrich-Engels-Straße in Erfurt-Nord redet keiner, das ist klar. Aber ein Karl-Marx-Platz mitten in der Stadt, was macht draus? Er hieß mal Kaiserplatz, aber nochmal 20 Jahre davor hieß er mal Reichertplatz. Nach unserem Begründer des Gartenbaus, Christian Reichert.
Der Karl-Marx-Platz hieß auch mal Reichertplatz.
Das ist, und da sind wir schon wieder beim Denkmal. Also Sie sehen, Geschichte ist sehr verwickelt. Dort hat man 1863 das erste Denkmal für Christian Reichert errichtet, unserem Begründer des modernen Gartenbaus. Hat den Platz, der damals am Wassertor hieß, also das ist der allerälteste Name, in Reichertplatz umgewidmet. Da könnte man heute, denke ich, mit leben. Ein wichtiger Mann in unserer Geschichte, ein sehr verdienstvoller. Dann wurde 1900 in Anwesenheit unseres herrlichen Kaisers Wilhelm II. Dieser Platz umgewidmet in Kaiserplatz und man hat ein Denkmal für Kaiser Wilhelm I. errichtet, ein Reiterdenkmal, das dann im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde. Und nach 1945 wurde dann der Karl-Marx-Platz drauf, weil natürlich der Kaiser war auch out nach 1945, also Karl-Marx-Platz. Jetzt kann man sich aussuchen, soll das wieder am Wassertor heißen, Reichertplatz, Kaiserplatz oder bleibt es der Karl-Marx-Platz oder wird es ganz was Neues. Also die Alternativen gibt es viele, jede Partei, jede Interessengruppe hat da ihr eigenes Bild. Ja, ich kann da jetzt auch kein endgültiges Urteil abgeben. Also wenn am ehesten, dann Reichertplatz.
Und wie ist es eigentlich für einen Historiker, dann ein Urteil abzugeben? Das ist ja immer auf der einen Seite subjektive Sicht, wie Sie geprägt sind. Sie haben ja sicher auch eine politische Einstellung, eine Philosophie, die Sie verfolgen. Kann man als Historiker tatsächlich irgendwie auf eine Art neutral bleiben oder sehen Sie die Dinge auch durch Ihre Brille?
Ja, also jeder Historiker, jeder Mensch beurteilt Geschichte, Vergangenheit immer von seinem eigenen Standpunkt aus. Das geht gar nicht anders. Also sagen die Fiktion des 19. Jahrhunderts, ja, Leopold von Ranke, Heinrich Treitschke, wir sollen Geschichte so schreiben, wie sie eigentlich gewesen ist, objektiv, ist Quatsch. Ne? Also das geht nur immer aus der eigenen Brille. Man muss sich bemühen, keine Quellen zu fälschen, immer möglichst objektiv gerecht zu bleiben. Aber das geht nicht anders. Und was die Straßennamen oder Denkmal- und Platznamen betrifft, ja, man kann den Politikern Entscheidungshilfen geben und sagen, ja Leute, passt auf, also die Leninstraße muss wieder Johannesstraße heißen, das ist unstrittig, aber bei einem Kaiserplatz, naja gut, das muss nicht unbedingt wieder Kaiserplatz heißen, das war auch ein politischer Name, da waren die Erfurter seinerzeit auch nicht so glücklich, dass ihr Reichert da verschwand. Aber ja, ob es jetzt nur unbedingt Karl-Marx-Platz heißen muss, kann man auch drüber nachdenken. Also ich denke, man sollte immer versuchen, Differenzierung reinzubringen, auch mit dem Spezialwissen, das man nun mal hat.
Lassen uns nochmal über Identitäten reden. Ich habe das Gefühl, als ich so durch die Krämpfer Vorstadt gelaufen bin, dass doch einige ihren Stadtteil mögen und sich damit identifizieren und sagen, ach, das ist irgendwie mein Kiez oder mein kleines Zuhause. Spielt das eine wichtige Rolle auch in Erfurt, die Identität?
Ich denke schon, ja. Und man kann da auch als Stadtplaner, als Stadtentwickler einiges machen, um ja auch Negativ-Images aufzubessern, sage ich jetzt mal flapsig. Also sprich, die Krämpfer Vorstadt sah natürlich 1990 nicht nach einem blühenden Stadtteil aus. Ja, aber durch das Ausscheiden der Industrie kann man so und so sehen, aber es hat die Lebensqualität auch in einem gewissen Sinne verbessert. Man hat viel saniert und es gibt eben doch so ein wachsendes Eigenbewusstsein. Und man kann bestimmte Dinge, nehmen wir andere Stadtteile, nehmen wir den Roten Berg. Ja, also das Plattenbaugebiet im Norden der Stadt mit dem größten Aderlass von, glaube ich, 11.000 Einwohnern auf mittlerweile fast nur noch 5.000. Also überhalbiert die Einwohnerzahl. Aber auch da hat man in den letzten Jahren bestimmte Dinge erkannt. Die Nähe zum Zoo, man hat zwei große Punkthochhäuser in der Mitte dieses Wohngebiets mit Zebrastreifen und Giraffenstreifen angemalt. Also sozusagen die Nähe zum Zoo als ein Identifikationsangebot für die Roten Bergbewohner. Und das wurde sehr dankbar aufgenommen. Und ja, da muss man schauen, was ist das Typische an Stadtteilen? Was kann man da auch deutlicher herausarbeiten, um den Leuten so ein kleines Heimatgefühl zu geben in ihrem Kiez, in ihrem Stadtteil?
So, Herr Rasloff, jetzt kann ich Ihnen mal erzählen, ich habe es nämlich rausbekommen, woher Kalkreise kommt. Zumindest sagt das Lexikon, dass die Kalkreise mit zahlreichen kleinen Unternehmen daher seinen Namen hat, seinen Namen von einer ehemaligen Kalkmühle und Ziegelbrennerei. Also, da haben wir es, der Kalk. Ja.
Habe ich doch gesagt.
Ach so. Ja.
Und das werden wir auf jeden Fall was dazu gelernt. Ja,
das werden wir auf jeden Fall vertiefen, wenn wir uns dann nochmal sehen, direkt in der Krempfer Vorstadt und mal gucken. Und vielleicht haben wir die Leute noch Geschichten zu erzählen. Ich fand es ja interessant. Wir haben jetzt über die Textilfabrik noch gar nicht gesprochen, die ja auch eigentlich dazugehört, dieses große Textilgebäude. Da haben wir mal so eine kleine Safari gemacht und dann hat eine Frau klassisch am Fenster gehockt mit ihrem Hund und die hat uns dann Geschichten erzählt. Und Dinge, die man eben nicht im Lexikon findet. Machen Sie sich auch manchmal so, wenn Sie auf Spurensuche gehen, unterhalten sich mit älteren Leuten, die dann Geschichten erzählen, die auch für Sie neu sind?
Ja, also diese berühmte Oral History, also das Befragen von Zeitzeugen, ist natürlich sehr beliebt oder war sehr beliebt, ist auch nach wie vor eine wichtige Quelle. Es gibt auf der anderen Seite, ich praktiziere das selber auch ganz gern, es gibt natürlich den berühmten Spruch, der Zeitzeuge ist der natürliche Feind des Historikers. Sprich, man trifft immer wieder das Phänomen an, man hat als Historiker etwas recherchiert, war im Archiv, hat Quellen, weiß eigentlich von den Fakten her relativ genau, wie es tatsächlich war und unterhält sich dann mit Menschen und merkt, die haben da viele Dinge ganz anders erlebt oder sehen sie ganz anders aus ihrer subjektiven Sicht. Also besonders extrem beispielsweise beim Thema Topf und Söhne. Ja, wenn man jetzt mal ein anderes Beispiel nimmt, ist ja nicht weit weg von der Krempfer Vorstadt. Dieses zu DDR-Zeiten als EMS, also auch ein großes Unternehmen in der Mälzereibranche, ähnlich wie die Malzfabrik. Ja, dort hat man eben dann in einer relativ kurzen Zeit eben die Verbrennungsöfen für Auschwitz, für Buchenwald, für andere Lager gebaut. Das war bekannt, das ist recherchiert, aber es war sehr spannend zu sehen, wie ehemalige Mitarbeiter damit umgehen. Ja, unter anderem meine Eltern haben beide dort in diesem Betrieb gelernt. Und da reicht das Spektrum eben von ja, Betroffenheit und ja, klar, ne, über eine breite Mehrheit, die sagt, na ja gut, aber was können wir dafür? Wir haben da zu DDR-Zeiten gelernt, was soll uns das? Bis hin zu solchen Haltungen, ja, ihr diffamiert hier unser Lebenswerk. Ja, und das ist schon spannend. Da wird es sehr spannend, aber auch bei anderen Themen. Es ist immer gut, wenn man die Leute fragt, wie sie es erlebt haben.
Und jetzt gibt es ein neues kleines Bändchen, Geschichte der Stadt Erfurt. Was ist denn daran neu, Herr Raslauf, an diesem Buch?
Neu, ja, wo fangen wir an? Neu ist einfach der Versuch, es ist zumindest ein Versuch, vielleicht hat es geklappt, unsere reiche Stadtgeschichte vom ersten Faustkeil vor 30.000 Jahren bis in die Gegenwart hinein, ganz bewusst in die Gegenwart, überblicksartig darzustellen, allgemeinverständlich, also nicht aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern so, dass es jeder an Geschichte Interessierte auch lesen kann und mag. Ja, und das hat es so in der Form schlichtweg ja die letzten 20-30 Jahre nicht mehr gegeben. Und ich bin immer wieder angesprochen worden, ja, kann man sowas nicht mal machen? Und nun ist es soweit.
Also tatsächlich Frühgeschichte und Entwicklung zur Stadt, wo also noch ganz wenig war, Metropolis, Thuringie im späten Mittelalter bis zur Reformation, 30-jährigen Krieg, das ist ja also eine unheimlich große Zeitspanne, oder?
Ja, das war der Anspruch und ja, es soll auch ein Nachschlagwerk sein und ein Lesebuch, wo man sich mal klar macht, ja, unsere Stadtgeschichte ist natürlich kürzer, das ist natürlich noch keine Stadtgeschichte. Die Horden der Jäger und Sammler mit ihren Fällen, das sind natürlich im engeren Sinne noch keine Erfurter, auch der diesen berühmten Faustkeil verloren hat, nicht, aber es gehört zu unserer Geschichte auch dazu. Also wenn man wissen will, wo man als Erfurter herkommt ja, dann kann man sich da weit zurück vertiefen. Das Problem ist natürlich immer als Wissenschaftler, man hat sein Spezialgebiet, also die Zeit sozusagen der großen Universalgenies, die ist lange vorbei und bei mir ist das eben die neuere Geschichte, das 19. 20. Jahrhundert. Dementsprechend habe ich auch rückwärts begonnen, habe die Kapitel erstmal geschrieben, die ich auch aus eigenen Forschungen abdecken konnte und dann mich so Schritt für Schritt nach hinten gearbeitet ins Mittelalter bis hin schließlich in die graue Vorzeit unserer Urahn.
Entwicklung zur Industriegroßstadt ist ein Kapitel. Das ist ja nun, waren ja Städte klassischerweise, waren ja Ansiedlungen von Industrie, von Gewerbe und Menschen sind in Städte gezogen, weil sie da ja wohnen und arbeiten konnten. Das ist ja in der Zukunft nicht mehr die Funktion von Städten, oder? Das ist ja also die Funktion von Stadt hat sich ja völlig gewandelt. Sehe ich das richtig?
Jein. Natürlich befinden sich nach wie vor auch die großen Industriezentren in der Nähe der Städte, wo auch die Menschen leben. Ja, also es wäre ja unsinnig, jetzt Industrieansiedlungen irgendwo weit weg von Städten zu machen. Es gibt einen Auslagerungsprozess. Das erleben wir ja auch in Erfurt. Wir haben das große Güterverkehrszentrum. Wir haben dieses riesige Gewerbegebiet, Industriegebiet am Erfurter Kreuz, das ja nun schon weit außerhalb liegt zwischen Erfurt und Arnstadt. Ich denke, das wird die Zukunft sein, Industrie. Und das ist ein Prozess, der aber auch schon in der Industrie selber einsetzt. Ja, also nicht mehr die Krempfer Vorstadt, die Riesenfabrik mitten zwischen den Wohngebäuden, sondern das Beispiel Erfurt dann im frühen 20. Jahrhundert haben sich die Stadtväter entschieden, nein, Industrie gehört nicht mitten in die Wohngebiete, sondern man hat dann jenseits von Ilversgehoven unser heutiges klassisches Industriegebiet in Erfurt-Nord angelegt, das ja dann schon außerhalb der Wohngebiete liegt. Und dieser Prozess hat sich jetzt weiterentwickelt und die letzten 2-3 Jahrzehnte, da ist der Trend eben, die Industrie ist dann noch weiter außerhalb der Stadt, aber trotzdem immer noch in Stadtnähe, wo die Menschen leben.
Industrie, Großstadt, was waren denn die Großindustrien? Also da fällt mir sofort Lingl ein, Schuhfabrik, kann man das schon als Schuhindustrie bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Also Lingl war das zeitweise führende Unternehmen in der Schuhbranche in Deutschland. Ein Riesenunternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern. Und das ist auch einer der Schwerpunkte, die Textilindustrie, also Schuh- und auch Textilindustrie auf der einen Seite und natürlich ganz wichtig in Erfurt die Metallindustrie. Ja, diese riesigen Metallunternehmen, die sich dann vor allen Dingen in Erfurt-Nord angesiedelt haben, in Ilversgehoven, das dann auch zur Arbeitervorstadt sich entwickelt hat, parallel dazu.
Ja, Pelz
beispielsweise. Das war im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Ja, also insofern die Entwicklung der Krämpfer Vorstadt, aber auch Ilversgehovens, der nördlichen Vorstädte, die entstehen natürlich, weil parallel die Industrie entsteht und die Arbeiter hinziehen, teilweise aus dem Umland kommen, auch von weiter her. Also Bauern aus dem Thüringer Becken ziehen nach Erfurt, werden jetzt zu Stadtbürgern, werden zu Arbeitern. Also so mancher von uns hat wahrscheinlich Vorfahren aus dem ländlichen Raum vor 4-5 Generationen.
Wir sind wir Bauern.
Ja.
Möglicherweise. Jetzt können wir noch ewig reden über Ihr Buch, Weimarer Republik, dann Nazizeit, DDR und friedliche Revolution, wäre mal noch mal eine Stunde wert. Und mir wäre es wert, wenn wir das nochmal besprechen und wenn Sie nochmal wiederkommen, Herr Rasloff, da würde ich mich sehr freuen, wo wir nochmal Ihr Buch durchgehen und nochmal uns einzelne Kapitel rausnehmen und Sie wagen einen Ausblick und darüber werden wir auch sprechen. In den nächsten Monaten und ich hoffe, dass Sie wiederkommen. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen über die Krämpfer Vorstadt. Wir werden uns wiedersehen im Container, wenn er endlich dann steht in der Krämpfer Vorstadt und weiter plaudern. Ich freue mich, dass Steffen Rasloff da war, der mir das Buch mitgebracht hat, was ich jetzt gleich durchschmökern werde, Geschichte der Stadt Erfurt, ganz druckfrisch erschienen. Nochmal abschließend Ihr Geschichtsverein. Wann trifft er sich und wo können Geschichtsinteressierte nochmal Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
Kontakt immer im Stadtmuseum in der Johannesstraße 169. Dort ist unsere Geschäftsstelle, unsere Mitarbeiterin und unsere Vorträge. Immer der zweite und vierte Montag im Monat. Montagsvortrag und Geschichtskränzchen. Alle herzlich eingeladen.
Und unter erfurt-web.de ist die Präsenz des Erfurter Geschichtsvereins. Genau. Und dann kann man auch Kontakt nehmen zu Steffen Rasloff. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, gleichfalls. Tschüss.